Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Heute ein spannender Interviewgast. Ich freue mich sehr. Das Thema wird sein Wandel. Und welchen Wandel, ob den familiären, den gesellschaftlichen oder den bildungspolitischen, das wird ein spannendes Thema auf jeden Fall. Da werdet ihr jetzt gleich mehr darüber erfahren. Und ich heiße herzlich willkommen in meinem Podcast Martin Bucher. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an dieser Stelle.
Hallo, freue mich auch super.
Sehr cool. Ja, ich bin sehr gespannt und ich mag jetzt erstmal ein paar Worte zu dir verlieren. Ich habe mir das natürlich schön zusammengeschrieben, weil sonst vergesse ich die Hälfte und ziehe mal meine wunderbare Brille dafür auf. Martin Bucher begleitet als Coach Menschenorganisationen in ihrem Wandel. Er ist überzeugt davon, dass der Wandel nicht schwierig ist. Es braucht allerdings dafür Menschen und Organisationen beherzt erste Schritte wagen. Dafür bietet er seine Unterstützung an als Lebens- und Familiencoach, als Referent sowie durch seine Veranstaltungsreihe Social Healing. Darüber hinaus ist er Gründer und Organisator der Netzwerke Online Familiencoach sowie Pioneers of Change Freiburg. Und seit Herbst 2020 engagiert er sich in der basisdemokratischen Partei Deutschland, die Basis, die sich eine achtsame, liebevolle und selbstverantwortliche Neugestaltung unserer Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Das wird mal spannend. Organisationen im Wandel, liebevoll, achtsamer Gesellschaft. Ich bin dabei, jetzt schon, allein von den Schlagwörtern, aber ich hoffe, dass wir da ein bisschen tiefergehend sprechen, wie sich das überhaupt gestalten lässt und was jeder Einzelne vielleicht dazu beitragen kann. Aber ganz erstmal vorab musst du dich natürlich selber noch ein bisschen vorstellen, weil jetzt haben wir so deine Idee und was du tust, aber wer bist du? Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dich vorzustellen, was gibst du preis von dir und deinem Sein als Martin? Schieß mal los.
Okay, eine Minute. Dann rede ich mal schneller.
Wie Dieter Thomas Heck früher.
Also ich kann mal sagen, meine Familiensituation. Ich habe drei Kinder, 3, 9 und 15 Jahre alt. Und die zwei Ältesten so von meiner ersten Ehe. Also ich lebe in einer Patchwork-Situation zurzeit. Und ich würde mal sagen, den größten Teil meines Lebens war ich nicht im Wandel unterwegs, sondern war ich eher ein Schlafwandler. ich habe auf meiner Webseite geschrieben, ich mag Wortspiele. Ne?
Merkt man gar nicht.
Ja, merkt man nicht, das ist gut. Und dann war das jetzt vor einigen Jahren, dass ich gemerkt habe, irgendwie die Haut, in der ich stecke, die passt mir nicht mehr, die gefällt mir nicht mehr. Das begann auch, als ich mich mit dem Buddhismus begonnen hatte zu beschäftigen, habe ich gemerkt, irgendwie, was tue ich hier eigentlich und warum tue ich das? Also ich war zu dieser Zeit Geschäftsführer im Mittelstand, seit 20 Jahren unterwegs als Unternehmer. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich finde die Antworten nicht auf die Fragen, die ich dort habe und habe dann überlegt, gut, was mache ich jetzt? Und dann bin ich raus aus dem Unternehmen. Das war es dann Anfang 2019 und seitdem bin ich als Wandelfreund unterwegs. Zunächst ist Wandelfreund eine rein reflektive Beschäftigung, denn ich beschäftige mich hauptsächlich erstmal mit mir selbst und habe überlegt, irgendwie, ich muss erstmal in meinem Leben stabil und sicher werden und mich selber wandeln, bevor ich andere wandeln kann. So, ist die Minute rum?
Ja, schon lange. Du solltest ja auch, hast jetzt direkt schon deine ganze Vision ausgepackt. Ich war bei den drei Kindern, Patchwork-Familie mit wahrscheinlich 3 Hunden, 2 Hausschweinen, Papagei. Oder wie lebst du?
Eine Maus.
Eine Maus! Eine Maus hatte ich auch noch nie.
Ja, genau. Meine Tochter hat, was ist das, irgendwie eine Rennmaus oder irgendwie so ein Ding.
Ja. Also vom Alter sind es ja fast 3 Einzelkinder, oder?
Könnte man so sagen. Also die Große ist schon sehr weit weg vom Kleinsten, das merkt man schon. Wobei also mein mittlerer und der kleine, also vielleicht hört man die manchmal hier im Hintergrund toben, die sind ein Herz und eine Seele und sind nicht wie Einzelkinder, sondern man merkt schon, es ist schon Familie.
Ja. Ja, schön. Und Patchwork klappt bei euch auch gut. Ist ja immer so ein bisschen schwierig manchmal.
Da hatten wir uns tatsächlich ganz viele Gedanken gemacht, ob das klappen kann. Und wir haben sehr viele Negativbeispiele, auch aus dem Bekanntenkreis, wo es eben nicht geklappt hat. Mhm. Aber wir sind dann mit voller Offenheit sozusagen auf die Kinder zugegangen und haben dann gemerkt, dass, also wir sind natürlich auch durch einen Prozess durch und haben uns beraten lassen und haben ganz viel geredet und diskutiert und haben auch eine Zeit lang unsere Patchwork-Situation auch ja, vor den Kindern auch geheim gehalten, dass da eine neue Frau in meiner Beziehung ist. Habe ich den Großen gesagt, das machen wir erstmal nicht, weil es könnte da schief gehen. Aber irgendwann sind wir dann auf die zugekommen und haben einfach uns ehrlich und offen gezeigt und die haben gemeint, ja, alles klar, alles gut, ne? Was regt ihr euch auf? Passt. So, und dann war natürlich klar von meiner Frau die große Sorge, nehme ich die Kinder an. So, das ist ja auch immer so keine so einfache Kiste.
Ja.
Aber es hat funktioniert. Es war auch ein langer Prozess, der viel Kraft gekostet hat. Immer wieder den Kindern gegenüber sagen, okay, was ist meine Rolle hier? Ich bin nicht eure Mutter, aber ich bin eure, wir haben gesagt, also von Jesper Juhl übernommen, die Bonuseltern. Ne? Sie ist die Bonusmutter und sind ihre Bonuskinder. Und so ist mit den Kindern ganz offen und ehrlich umgegangen und es hat funktioniert. Also jetzt, also manche halten sie für die leibliche Mutter, wo sie sagt, nee, bin ich nicht, da gibt es noch eine leibliche Mutter. Aber die Kinder, also praktisch, die verhalten sich schon sehr offen ihr gegenüber.
Das ist schön. Das ist
schön geworden, ja.
Wunderbar. Cool, das ist schon mal schön zu hören. Okay, jetzt hast du schon, bist du ein bisschen eingestiegen, dass der Wandel bei dir persönlich angefangen hat. Du warst Unternehmer im Mittelstand, Geschäftsführer, so wie ich mitgekriegt habe. Was war denn der auslösende Moment, wo du gesagt hast, Moment mal, was ist hier eigentlich verkehrt? Gab es den? Gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast?
Also ich würde es nicht als Punkt beschreiben, sondern eher als Strich. fängt ja erstmal ja an mit so einem Gefühl, so dieses, wo ist die Freude geblieben, wenn ich in die Firma gehe?
Ja.
So, was mache ich hier eigentlich? Natürlich habe ich ganz viele Ideen gehabt, wie ich die Firma auch mit mir hätte wandeln können. Aber ich war ja nicht allein in der Firma. Es gab noch einen Mitgeschäftsführer und der fand meine Ideen zum Teil dann auch ein bisschen abstrus, ne?
Sag mal eine abstruse Idee, finde ich immer.
Ja, abstrus. Also ich habe mir überlegt, für was ein Unternehmen eigentlich da, ne? Also praktisch ist das wirklich diese Gewinnerzielungsabsicht oder steckt da was anderes hinten dran? Und für mich war das dann ab einem gewissen Punkt so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe die Chance, also damals hatten wir 150 Mitarbeiter, ich habe 150 Menschen und die 150 Menschen, die kann ich praktisch berühren, die kann ich praktisch dann mit dem, was mir wichtig ist, auch in Beziehung bringen, ich kann Persönlichkeitsentwicklungen anbieten und so weiter. Also alles Themen, die ich wichtig finde. Ich habe auch da angefangen, gewaltfreie Kommunikation einzuführen im Unternehmen. Ich habe dann eine Meditationsgruppe gegründet. Und das war dann auch tatsächlich dann, glaube ich, so eine gewisse Grenze dann erreicht. Also das habe ich alles in der Mittagspause zum Teil gemacht, die Meditationsgruppe, aber dennoch war ich dann irgendwann mal der Spinner so ein bisschen. Und ich wollte noch viel mehr, um mehr Sinn also reinzubringen in das Unternehmen und das, also einen Sinn jenseits von dem reinen Geld verdienen. Und das ging dann halt nicht in dem Wirtschaftsleben, wo praktisch dieses Geld verdienen und erfolgreich sein, Konkurrenten aus dem Rennen boxen, also diesen Kampf auf dem Markt noch da ist, wenn jemand kommt und sagt praktisch, ich höre auf zu kämpfen, weil die Konkurrenten, die wollen ja auch ihre Kinder satt bekommen. Das sind jetzt nicht mal meine Konkurrenten, sondern ich finde die total nett und lieb und gehe gut auf die zu. Und da ist es halt, dann eckst du halt manchmal an, so in dem Umfeld.
Oh, ich sage immer, ich habe keine Konkurrenz, weil jeder, der das Gleiche tut, ist ein Mitstreiter und wird das, was wichtig ist, mit ein paar Händen mehr getan. Von daher feiere ich jeden, der ansatzweise das tut, was ich tue. Das ist keine Konkurrenz. So,
genau, so sehe ich das auch. Ja. Also ich nenne es ja nicht Mitstreiter, sondern für mich sind es dann Wegbegleiter.
Oder so.
Und dann habe ich auch überlegt, was bringt mir selber denn auch Sinn? Also wo empfinde ich Sinn? Also praktisch, wir haben IT-Technik gemacht im Unternehmen und dann habe ich festgestellt, da finde ich nicht dieses Gefühl, was Sinnvolles zu machen für die Menschheit insgesamt oder für die Erde. Aber ich muss erst mal suchen, was ist es denn eigentlich? Was gibt mir Sinn? Und da fing es halt schon an, praktisch mit meinen ganzen Gedankengängen und so weiter, dass ich gemerkt habe, irgendwie fange ich immer diesem Wirtschaftsleben an, immer mehr fremd zu werden. Ich bin natürlich immer noch mit auf, sag mal, großen Computermessen, aber dann war ich tatsächlich ein Fremdkörper. Ich konnte mich da nicht mal in diese, die machen ja immer so Partys und keine Ahnung was und feiern, wie toll und super und geil sie sind. Und ich habe festgestellt, es zieht mich da nicht hin.
In welcher Branche warst du? Computerbranche? IT?
War, digitales Marketing war das.
Oh, digitales Marketing, okay.
Ja, ja klar, ich meine, aber es ist grundsätzlich so praktisch, ich habe immer gedacht, praktisch auf diesen großen Computermessen, da laufen Menschen rum, alle mit Anzug und Krawatte, das sind also aus wie auf einer Beerdigung, auf einer riesigen. Und die sind irgendwie alle nicht echt, ne, die Menschen dort, sondern praktisch, die erzählen sich, wie toll sie sind und wie viel Erfolg sie haben und wie viele Mitarbeiter mein Unternehmen hat und wie viel Umsatz wir machen und so weiter und welchen Konkurrenten wir aus dem Rennen gestoßen haben. Man wird vom Sport sich unterhalten, von anderen Themen, wo ich denke praktisch, wo ist denn bei euch, wo ist denn das Leben hier? Ne? Ja. Wo ist denn der Saft des Lebens? Der fließt hier ja gar nicht. Ne?
Ja, also sehr spannend. Und so bist du zu deinem eigenen Wandel gekommen und hast dann ja auch einen sehr mutigen Schritt gemacht, zu sagen, ich höre damit auf, weil das natürlich auch finanziell der sichere Hafen ist, den du verlassen hast, um sich dann dem Coaching zu widmen, was ja erstmal risikobehaftet. Kriegst du genug Kunden? Wie wird das sein? Wie machst du das mit einer Familie und drei Kindern, die versorgt werden wollen?
Also ich bin so ein Grundoptimist und sag mir, dass mein ganzes Leben, ich falle immer auf die Füße, egal wie sehr die Erde schwankt. Und ich bin, sag mal, auch in einer ziemlich guten Position, kann ich sagen. Also ich bin natürlich nicht einfach mit leeren Händen aus dem Unternehmen raus, sondern ich habe meinen Anteil jetzt zum Teil verkauft und kann es sagen, ich kann es 2-3 Jahre sozusagen auch ohne Kunden mich neu erfinden. Also das ist natürlich eine Situation, die mich schon fast verpflichtet, da auch die Zeit gut zu nutzen.
Ja, auf jeden Fall.
Dennoch ist es natürlich so, klar, ich meine, die ganze gesellschaftliche Anerkennung, du bist halt oben auf dem Thron und steigst runter. Das ist jetzt irgendwas, was, glaube ich, vielleicht, wo viele sagen, verstehen sie gar nicht, wie kann man sowas tun, die sichere Position zu verlassen. Aber für mich war ja die sichere Position ja unangenehm.
Ja.
Mit der Zeit.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Okay, also das kann ich super nachvollziehen. Jetzt denkst du, hast du, okay, meinen Wandel und jetzt möchtest du Familien da drin unterstützen, selber in diesen Wandel, in dieses Umdenken zu kommen. Wie machst du das?
Also, zum einen kann ich sagen, ich möchte, also der Grund, warum ich mit Familien arbeite, ist einfach die Überzeugung zu sagen, praktisch dort, also in den Familien entsteht die neue Menschheit. Ne? So, also das heißt, die Eltern formen die zukünftigen Generationen und bestimmen eigentlich maßgeblich, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das sind nicht die großen Unternehmer und nicht diese Leute, die in den Kameras im Fernsehen gucken, sondern wir Eltern sind es eigentlich, die die Welt maßgeblich gestalten. Und es wird überhaupt nicht honoriert, sondern gerade umgedreht. Wenn Eltern lange zu Hause bleiben, wird es ihnen schmackhaft gemacht, das Kind so schnell wie möglich abzugeben und schnell wieder in diese Arbeitswelt reinzutauchen, um sich aus meiner Sicht mit Sachen zu beschäftigen, die nicht ganz so sinnvoll sind, wie sich mit ihrem kleinen Knopf zu beschäftigen oder der kleinen Tochter und zu sagen, okay, ich bilde hier die Generation der Zukunft aus. Also das war für mich der Grund und auch viel, dass ich gesehen habe, wie hilflos viele Eltern sind in ihrer Elternrolle. Also besonders Väter, die flüchten dann in den Job, aber auch Mütter, die praktisch jetzt sagen, ich muss es irgendwie anders machen, aber ich habe keine Ahnung wie. Ja. Ja, wie mache ich das? Also zum einen natürlich viel über die gewaltfreie Kommunikation. Also da habe ich viel gelernt und dann war ich bei einem Seminar von Family Lab und dann habe ich gemerkt, so wow, hier sitzen total tolle Menschen, die dann Familienberatungsausbildung machen. Hier sitzen Menschen, die ganz an der Quelle des Lebens eigentlich sitzen und die so wertvolle Arbeit machen. Und ich habe mich sofort pudelwohl gefühlt unter diesen Leuten und habe gemerkt praktisch, okay, die sind alle echt. Also anders echt als in der IT-Branche. Und dann habe ich von Family Lab dort unheimlich viel gelernt, was gut gepasst hat zu der gewaltfreien Kommunikation. Und mit dem Wissen und der Haltung, als hauptsächliche Haltung, gehe ich dann zu den Eltern und schau mal, ob ich dann ein bisschen was von meiner Haltung denen als Impuls mitgeben kann. Oder,
ja. Sehr cool. Family Lab ist ja von Jasper Juhl, ne? Das Programm. Ja, finde ich mega cool. Aber dann hättest du ja genug mit den Familien. Also es gibt ja genug Familien, die diese Unterstützung benötigen. Warum dann noch die Unternehmen dazu? Also welchen Wandel wünschst du dir bei den Unternehmen und was kommt da hinzu?
Also ich habe mir immer so gedacht, wie komme ich denn an die Eltern ran? Dann sage ich praktisch, wir Eltern gehen hin und geben die Kinder im Kindergarten und danach, alle Unternehmer kurz mal weghören, danach gehen wir in den Elterngarten. Ne?
Also. Warum? Nicht weghören, hinhören, reflektieren, wahrnehmen.
Also es ist so, die Kinder werden beschäftigt und die Erwachsenen werden beschäftigt. Ne? So. Ja. Und die Eltern, also erwische ich halt tagsüber nicht, weil die hocken ja da in der Regel jetzt vor irgendeinem komischen Zoom-Konferenz-Gedöns. Und die Kinder sind irgendwo abgestellt, irgendwo im Kindergarten und am Abend trifft man sich kurz zum Abendessen, sage ich genau. Und an diese Eltern, da will ich ja ran. Ja. Also die Haltung zu vermitteln geht halt dort, wo die meisten Eltern sitzen. Und deshalb versuche ich auch über die Unternehmen zu gehen, dass die Eltern mal ein Bild bekommen können, so, ach, es kann doch irgendwie anders gehen.
Ja.
Ja. Und es kann auch anders gehen. Also bei mir in meinem letzten Unternehmen, wo ich dann raus bin, war das schon so, wir haben viele Preise bekommen. Also wir waren unter den Top 100 der Deutschlands besten Unternehmen als Arbeitgeber, nicht cool. Unternehmen. Und die Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen rausgehen, also die haben gesagt, die halten es bei einem Unternehmen schwieriger aus. Viele kommen dann wieder zurück, weil sie festgestellt haben, wie das, was sie bei uns erlebt haben, das ist nicht normal. Mhm. Sie haben also gedacht, das wäre normal. Und Leute, die zu uns in die Firma gekommen sind, haben gleich gemerkt, hier läuft irgendwas anders und das ist eine andere Energie. Und diese Energie, die würde ich gerne in mehr Unternehmen reintragen, um die Leute empfänglicher zu machen, sag mal, für die Kraft des Lebens eigentlich, die in uns allen pulsiert. Und auch offener zu machen für so Themen, die man vielleicht als Spiritualität bezeichnen könnte. Und dann gehen die nach Hause zu ihren Familien und verhalten sich auch anders. Also die müssen jetzt nicht zuerst irgendwie, was bei vielen, also ich kenne Freunde, die es so gemacht haben, die kommen nach Hause und kotzen sich erstmal ab über den blöden Chef und die dumme Kollegin und die blöde Aufgabe. Und es muss erstmal der Partner oder Partnerin aushalten. Das ist gerade auch nicht gut für die Familienatmosphäre. Und danach wird es an Tagesschau geguckt und Kinder ins Bett gebracht, fertig. Ne? Und die Eltern praktisch in so einem anderen Umfeld, die gehen anders nach Hause mit einer anderen Energie und sind auch empfänglicher jetzt praktisch für so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Und das halte ich für super wichtig, dass wir Erwachsenen nicht denken, unsere Persönlichkeit wäre fertig entwickelt, wenn wir Jugendliche, wenn wir das Jugendalter abgeschlossen haben, sondern geht es ja eigentlich erst los. Ne?
Ja. Ja. Und jetzt hast du gesagt, bei der Familiencoaching wird der Wandel durch gewaltfreie Kommunikation und diese Tools im Prinzip eine andere Haltung. Was braucht es denn in Unternehmen für Tools oder was für eine Haltung, damit sich da ein Wandel hin vollzieht, hin zu mehr Authentizität, mehr bei sich selbst sein und nicht nur vor Zooms und an Zahlen zu kleben? Was müsste denn da passieren?
Also es unterscheidet sich eigentlich gar nicht richtig von den Familien. Also es ist die gleiche Haltung. Ne? Also ja. Es geht erstmal um dieses Erleben von Gleichwürdigkeit. Also das ist ja bei Jasper Juhl auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Alle Menschen sind gleichwürdig, egal ob sie jetzt eine Visitenkarte haben, wo Geschäftsführer draufsteht oder irgendwie Pförtner. Ne? So. Mhm. Und das vergessen wir manchmal und verwechseln praktisch den Titel, der uns durch unseren Job verliehen wird, mit dem, das bin ich. Ja. Man bin ja mehr als du. Ne? So. Das ist schon mal der erste Ansatz. Dann natürlich ganz viel auch in den Familien geht es um Verantwortung. Also ich bin verantwortlich für meine Gedanken, ich bin verantwortlich für die Atmosphäre hier in meinem Umfeld. Das haben die Eltern und das haben die Unternehmer und die Mitarbeiter im Unternehmen genauso. Ja. Also es geht viel darum, eine Atmosphäre von psychischer Sicherheit zu schaffen. Mhm. Also keine Strafen, ne? Keine Konsequenzen und wie auch immer man das Ganze bezeichnet, sowohl in den Familien als im Unternehmen. Deshalb finde ich es so charmant, dass beides sehr gut auch zusammenpasst.
Ja. Ja, also der Überzeugung bin ich auch, zu sagen, eigentlich, ich bin jetzt auch Unternehmerin und Geschäftsführerin und wenn ich das schaffe, mein Unternehmen so zu führen wie eine gute Familie oder wie ich das zu Hause mit meinen Kindern mache, mit Rückmeldungen, mit wertschätzender Kommunikation, mit einem ordentlichen Feedback, dann habe ich hier in der Firma ganz viel gewonnen. Und es ist auch ein deutlicher Unterschied, wie hier Leute reinkommen, wie die das wahrnehmen, was hier los ist. Ja, mega spannend. Kriegst du denn darüber auch Anfragen? Das ist ja jetzt noch nicht sowas, was so gefühlt von meiner Seite aus gewünscht und gewollt ist, dass man sagt, ja, juhu, wir machen Wandel in Firmen, sondern mehr so wie dein anderer Geschäftspartner, ehemaliger, der sagt so, das war ein bisschen Matsch hier, kannst du mal auf eine Bremse treten, das ist, wird ja ein bisschen schräg.
Also es gibt mehr Unternehmer, die auch schon auf so einem Weg sind, als wir eigentlich denken. Das machen die manchmal so ein bisschen im Verborgenen, ganz viele, weil die halt in so einem Umfeld drin sind, dass sie schwierig sich bewegen lässt. Als ich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin, habe ich von einigen Unternehmern tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, die sich da mit mir treffen wollten. Die wollten einfach sagen, hey, wie geht denn das, aus dem Unternehmen rausgehen und das Gesicht behalten? Ne? Geht es überhaupt und wie geht es? Dann kam halt irgendwann mal Corona dazwischen. Das heißt praktisch, diese Treffen und Anfragen sind halt praktisch dann versandet. Und jetzt, glaube ich, haben die Leute irgendwie ganz andere Schwierigkeiten und Herausforderungen, als sich mit so einem Kulturwandel zu beschäftigen. Wobei ich denke, also einen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Also gerade in der Krise ist es ja eigentlich sehr hilfreich. Wäre es gut. Ne?
Ja. Das sage ich auch immer. Das ist sowas, dass ich sage, das ist eigentlich die Chance, weil jetzt ploppt alles, was desolat ist und nicht gut läuft, ploppt ja jetzt erst richtig auf in seiner vollen Blüte und Pracht. Das, was vorher schon latent da war, durch Corona wird es ja sozusagen so richtig ins Rampenlicht gezerrt. Und jetzt wäre eigentlich genau der Punkt für den Wandel, für zu sagen, okay, wenn wir so nicht weiterkommen, dann müssen wir jetzt mal switchen. Da sehe ich genauso wie du. Aber jetzt haben wir so eine Stringenz. Also es fängt bei dir selber an zu sagen, hey, wenn ich mich nicht wandle, tut sich sowieso nichts. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, wie kann ich denn meinen Wandel in die Familie transportieren? Wie kann ich denn anders mit meinen Kindern umgehen? Der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Arbeitskraft vielleicht auch anders einsetzen, mit mehr Sinnhaftigkeit und ressourcenschonender, was ja auch Burnout-Prophylaxe gleich mit beinhaltet. Und jetzt setzt du noch einen oben drauf und sagst, das reicht mir noch nicht, jetzt müssen wir noch eine Ebene weitergehen und du engagierst dich ja sehr frisch, dann ja erst seit Herbst letzten Jahres politisch. Was ist denn da deine Idee hinter?
Das ist, ja genau, also ich beobachte halt so viele engagierte Menschen, die sich für den Wandel einsetzen in der Gesellschaft und die so viel tun. Und das finde ich auch alles toll. So. Also es gibt Gruppen wie Pioneers of Change, das vielleicht gehört, die machen ganz viel. Es gibt so viele Menschen, aber ich glaube mal, wenn wir unser System nicht verändern, also dann glaube ich mal, wird sich der Wandel nicht durchsetzen, weil die Kraft, die vom System her kommt, das ist eben die Kraft von diesem leistungsorientierten, effizienzgetriebenen, Geldverdienen, Machtkonzentration, dieses, was wir in der westlichen Wirtschaftswelt ja so hochhalten, die ist so dominant, dass die vielleicht noch einen kleinen Wandel, ein kleines bisschen innerhalb vom System zulässt. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Also wir haben unsere Welt, glaube ich, jetzt in eine Situation hingefahren, die die kleinen Schritte einfach nicht mehr erlaubt, wenn wir noch ein gutes, schönes Leben für die nächsten Generationen wirklich haben wollen. Und deshalb glaube ich, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir mal einen großen Schritt machen und eine Haltungsänderung in der gesamten Gesellschaft umsetzen. Also dieses, ich meine, wenn wir mal schauen, wir kommen halt aus einer Zeit, die war sehr Hierarchie geprägt, also früher Kaiserreich und kurz ein Diktator dazwischen mal und so weiter. Und wir sind immer noch Hierarchie geprägt. Was hat sich denn eigentlich wirklich verändert? Also die Strukturen sind genauso wie vor 100, 200, 300 Jahren. Natürlich sind einige Faktoren besser geworden, keine Frage. Aber für mich reicht das jetzt nicht mehr aus. Also es passt aus meiner Sicht nicht mehr zu der Haut von vielen Menschen hier in der Gesellschaft, die sich jetzt nicht mehr dominieren lassen wollen, die praktisch mehr mitbestimmen wollen. Wir Menschen haben vielleicht haben wir einen gewissen Reifegrad jetzt inzwischen erreicht, wo wir sagen können, okay, jetzt lass uns doch den nächsten Schritt wagen. Und das ist genau die Idee von der Basisdemokratischen Partei Deutschland, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt wieder selbst bestimmen. Das passt auch wieder zum Thema Familie. Ich meine, das wollen wir von unseren Kindern ja auch. Also praktisch so ist es einfach nur, was wir in der Familie wollen wir in der ganzen Gesellschaft. Wir wollen Menschen haben, die selbstbewusst für ihre Sache einstehen, das nicht wegdelegieren. Also stell mal vor, was wäre das für eine Familie, wo die Kinder immer zum Papa sagen, du Papa, du bist mein Vater und du kümmerst dich jetzt um alle meine Belange. Ich habe es auf dich delegiert. Wenn es scheiße ist, motze ich als Kind, aber ich mach nichts dagegen, weil ich bin ja total machtlos. Ne? Das wäre eine ganz schreckliche Familienform. Die gab es vielleicht vor 200 Jahren, aber heute haben wir ja andere Formen, wo die Kinder mehr auf Augenhöhe sind, mehr gleichwürdig behandelt werden. Also Augenhöhe vielleicht nicht unbedingt, aber gleichwürdig. Und jetzt hätte ich das gerne in der gesamten Gesellschaft. Und das ist die Idee von der Basisdemokratischen Partei, dass wir sagen, es gibt Basisdemokratie. Das heißt, wir Bürger bestimmen kontinuierlich an allen wichtigen Themen mit. Das Thema Achtsamkeit wird in die Gesellschaft getragen. Das Thema Freiheit und Machtbegrenzung wird in die Gesellschaft getragen, um eben eine Gesellschaft zu haben, wo die Liebe anfängt, die Führung zu übernehmen und dieses Getriebensein von der Angst, was wir bis jetzt hatten, ablösen können. Also das ist so ein Traum, wo ich denke, ja, lass uns das doch verwirklichen.
Ja, das wär mega. Lass uns mal kurz spinnen, wie dann unsere Gesellschaft aussehen würde, also was sich da bewegen könnte. Das ist echt krass. Und auf der anderen Seite denke ich, ist es so ein gefühlt so ein weiter Weg, weil das, was ja läuft, ist ja eher im Moment mehr Angst dominiert. Da noch immer wird ja durch die Pandemie leider reingebuttert. Und wenn wir jetzt auf Familienebene gucken, ist ja die Tendenz eher immer zu mehr Verstaatlichung. Ich weiß nicht, im Herbst letzten Jahres gab es irgendwie so einen Artikel, Angela Merkel engagiert sich stärker für die Familien. Und ich so, ja, super. Und dann war das so die Headline und unten drunter stand dann, offene Ganztagsbetreuung soll jetzt bundesweit für alle Kinder bis 16 Jahre eingeführt werden. Und ich denke, nee, das ist ja kein Invest in die Familie. Das ist ein Invest in die Verstaatlichung unserer Kinder. Also in die dauerhafte Fremdbetreuung. So, dass im Prinzip der Staat unsere Kinder erzieht. So, und das ist ja das, wenn wir es mal ganz plakativ machen, das, wo wir gerade darauf zusteuern. Ne? Es fängt an mit die Entscheidung, wie unsere Kinder geboren werden, nämlich 70% mit Kaiserschnitt und Geburtseinleitung und eben keine natürliche Entbindung, dass ab Geburt im Prinzip jedem Kind ein Kindergartenplatz, ein Krippenplatz zusteht. Das heißt, bitte gebärt eure Kinder nach unserem Zeitplan, nach unseren Bestimmungen und dann könnt ihr sie direkt in die Krippe geben, weil da haben wir, also ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber da haben wir ein Reglement entworfen, was Kinder wann wie können müssen, stillsitzen, über Stift, über den Strich malen und so weiter und so fort. Das heißt, wir können sie so früh wie möglich in unseren Funktionsmodus eingrufen, den wir gerne hätten, machen das weiter in der Schule, weil da wird ja nicht, geht es ja nicht um Bildung in Form von ich exploriere mich selbst und erkenne meine Stärken, sondern es geht um Wissens rein und wieder raus und Funktionsmodus, Gehorchen und die sollen dann natürlich in unserer Gesellschaft etabliert werden mit dem gleichen Modus. Nur was eben da nicht berücksichtigt ist, ist der Wandel, der jetzt schon stattfindet. An ganz vielen Stellen geht es ja, dass sich's dreht, wie du sagst, dass immer mehr Unternehmer sagen, hey, wie geht denn das? Und wie hast du das gemacht? Und das ist ja spannend, dass Persönlichkeitsentwicklung immer wichtiger wird. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, der uns da auch unterstützt, ist die Digitalisierung in dem Sinne, dass das, wofür man funktionierende Menschen braucht, nämlich für Fließbandarbeit, das ist ja in unserer Gesellschaft nicht mehr. Wir werden ja immer schneller, es dreht sich ja immer alles schneller, es werden neue Ausbildungsdinge, Berufe entstehen, wo wir gar nicht nachkommen. Das heißt, da muss es ja, das ist so, wie soll ich das sagen, gefühlt, dass wir mit voller Wucht gezielt vor die Mauer fahren, wo es klar ist, es muss crashen durch das, was Gesellschaft inzwischen ist. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen richtig vor die Wand fahren, damit mehr Leuten deutlich wird, aha, Der Drops ist gelutscht, das ist altes Zeugs. Wir unterrichten unsere Kinder nach Schulen von vor 200 Jahren nach Systemen. Wir brauchen keine funktionierenden Ja-Sager mehr. Wir brauchen Denker, wir brauchen wieder Dichter, wir brauchen wieder kreative Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die achtsam sind, die nicht... ich habe eine Erwachsenentherapeutin als Kollegin, die sagt, Gunda, du wärst erstaunt, wie ein Drittel der Patienten, die zu mir kommen, die kommen ungefähr mit folgender Botschaft. Ich werde in der Firma gemobbt. Ja, warum denn? Ja, immer wenn ich komme, der Chef hat mich jetzt schon dreimal böse angeguckt. Ich kann da nicht mehr hingehen. Also, wo überhaupt keine Resilienz da ist, gar kein Umgehen mit zu sagen, ja, hat er halt einen Furz quer sitzen, wenn er blöd guckt. Ja, was hat das mit mir zu tun, wenn er blöde guckt? Ja, und dann direkt so, ja, der hat das jetzt schon dreimal gemacht, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich bin so gestresst und ich fühle mich so nicht gesehen und gewertschätzt und so. Also wir produzieren ja all das, was jetzt mit Krankheiten, mit psychosomatischen, das haben wir ja vorher produziert. Und das ist natürlich spannend, wann kriegen wir den Switch hin? Und das ist jemand anders, der gesagt hatte, wir brauchen, die kritische Masse muss erreicht werden. Und die ist nur bei 17-18%. Also wenn 17-18% mit einsteigen in den Wandel, dann haben wir die Chance, den großen Schwung der dicken, breiten Mitte, die so einfach das machen, was die Vorturner machen, die dann mitkommen. Oder denkst du da ganz anders? Jetzt habe ich einen Monolog gehalten, sorry, ist mit mir durchgegangen.
Das ist sehr spannend, ja. Also, zum einen glaube ich mal, dass wir gerade in einem Prozess drin sind, der, also bis jetzt waren wir sehr im Außen als Menschheit insgesamt. Da ging es immer nur ums Tun und Machen und neue Maschinen und Innovation und Gedöns. Mhm. Also Fortschritt, wo ich manchmal auch gefragt habe, Fortschritt wohin denn? Also von was fort? So. Also deshalb finde ich das Wort auch wieder so schön, wir schreiten fort, aber von unserer eigentlichen Wurzel. Also wir kommen immer weiter weg von dem, was uns als Mensch oder als Lebewesen eigentlich ausmacht. Und sind immer mehr im Kopf, wie du auch gesagt hast. Und ich entdecke, dass wir in unserer Gesellschaft dadurch das Herz verloren haben. Also wir behaupten zwar in manchen Teilen, wir sind so eine herzliche Gesellschaft, aber tatsächlich sind wir so abgeschnitten von unserem Herz. Also wir sind, so ein Philosoph hat es mal gesagt, fand ich sehr schön, wir sind Human Doings und keine Human Beings. Ne? Und ja. Jetzt wäre es doch mal schön, und das glaube ich auch, also gibt es viele Theorien auch dazu, dass das Pendel dann umschwingen kann von diesem nach außen gewandt wieder nach innen gewandt, also mehr Richtung reflektieren und was tun wir eigentlich auf der Erde, wo ist denn unser Sinn? Und da wieder zurückzugehen. Und dann sind diese ganzen Errungenschaften schön und nett und eine Spielerei, wenn sie aus einer Haltung der Verbundenheit geschaffen werden. Und das ist das, was ich glaube, was es braucht jetzt und wo ich auch hoffe, dass wir hinkommen, nämlich in diese Verbundenheit. Wir erleben ja aktuell eine wahnsinnige Spaltung in der Gesellschaft. Ich sag mal, Verschwörungstheoretiker und Querdenker auf der einen, und dann gibt es so einen Riss und dann gibt es praktisch die, keine Ahnung was, Mainstream oder anderen. Und dazwischen gibt es einen ganz tiefen Graben und viel, viel Vergiftung und Krieg und so weiter. Und da glaube ich mal, wenn wir erkennen, dass wir so nicht weitermachen können, sondern dass wir nur als Menschheitsfamilie gemeinsam voranschreiten. Und wie du auch sagst, Corona bringt halt viel nach vorne. Dieser Riss ging vorher ja auch schon durch die Gesellschaft. Nur vorher war es vielen Leuten ja egal. Dann heißt es ja, okay, da gibt es halt die Naturheilpraktiker und die, sag mal, Mediziner, die praktisch dann alle möglichen Pharmazeutika irgendwie nehmen. Da gab es auch schon einen Riss, aber man hat sich ein bisschen einfach ignoriert oder geduldet, sich belächelt, aber man hat nicht miteinander gesprochen. Da gab es die Menschen, die gesagt haben, wir machen Waldorfschulen, und andere Menschen haben gesagt, wir machen praktisch die klassische staatliche Schule. Man belächelt sich ein bisschen, jeder glaubt, er hat die Lösung, und man spricht nicht miteinander so richtig. Und jetzt bei Corona stelle ich fest, man spricht auch wieder nicht miteinander. Also wird nur gestritten über Masken sind doof oder Masken sind lebensnotwendig. Und ich finde, was ich finde, ist, dass wir lernen sollten, mal überhaupt mal Fragen zu stellen. Also welche Frage steckt denn eigentlich hinten dran, hinter diesen ganzen Sachen, hinter diesem, meine Haltung ist die richtig und deine ist falsch. Ne? Und hinten dran steckt für mich die Kernfrage, wie wollen wir als Menschheit gemeinsam auf diesem Planeten leben? Ne? Also wir können da nicht einfach sagen, wir packen die Hälfte der Menschheit, die uns nicht passt, die schicken wir auf den Mars. Und dann leben nur noch die Tollen hier.
Spannender Gedanke.
Ja, ja, spannender Gedanke. Allerdings finde ich, das ist die Lösung der Kleinen. Das ist eine sehr kurz gefasste Lösung. Ich denke, also die Lösung, die uns als Menschheit nach vorne bringt, ist mir dabei Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung in der Regel sind es ja nicht die Wege, die so einfach sind, sondern manchmal auch sehr schwer sind.
Ja.
Das heißt praktisch, wie kann ich die Anteile integrieren, die mir nicht passen?
Ja, und ich würde es da sogar nochmal zusammenfassen, weil wenn man jetzt genau hinguckt, gerade diesen Corona, die einen sind dafür, die anderen sind dafür, ist Persönlichkeitsentwicklung hinzugucken. Und wenn ich hingucke, dann wird ja offenkundig, dass beides angstgesteuert ist. Die einen haben Angst vor dem Tod, vorm Sterben, vor Infektionen. Und die anderen haben Angst vor Entmachtung, Entdemokratisierung und Beraubung aller Rechte. Ich sag's mal. Aber
Freiheitsverlust, ne?
Genau. Aber am Ende steht immer die Angst dahinter. Das eine ist die Angst vorm Sterben, das andere ist die Angst vor Kontrollverlust. Ja? Und es beides bedient ja unsere Grundbedürfnisse. Das eine, das psychische, Kontrolle und Orientierung ist ein psychisches Grundbedürfnis und unser physisches Grundbedürfnis ist zu überleben. So. Und ich glaube, das wäre für mich der schönste Wandel, wenn wir weg von der Angst hin zur Liebe kämen. Ja, das heißt also schön, in der Liebe ist keine Angst, auch nicht die Angst vorm Sterben oder vor Entdemokratisierung. Natürlich sehe ich beides. Und manches macht mir schon Sorge und manchmal casht es mich auch. Also ich denke, das ist aber echt bedenklich so. Aber immer da, wo ich wieder zurückkomme zu der Liebe zum Leben, zu sagen, das Leben ist immer für mich, ja. Der Liebe zu meinen Mitmenschen, zu sagen, wir haben alle den gleichen Ursprung. Da verschwindet die Angst. Und ich sage, ja, wir werden das irgendwie wuppen, wir werden das meistern. Und ich werde mit meinen Leuten, die mich umgeben, gestärkt daraus hervorgehen. Ich habe keine Ahnung wie, aber sobald ich in der Angst bin, bin ich gefangen. Und dann kommt dieses Ich aber, nee, du aber, weil wir uns gegenseitig in der Angst pushen. Und das wäre ja die spannende Frage. Vielleicht hast du eine Idee dazu, wie wir diesen Wandel aus der Angst heraus hinkriegen. Was wäre da dein Impuls?
Also ich mache auch so Veranstaltungen für Social Healing und da versuche ich die Menschen eher, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen praktisch, ich kann die Angst annehmen und kann das Gefühl zulassen, statt wegzulaufen. Und draufschauen und mit dem Gefühl sein und dann gucken, wie sich es verändert und feststellen, dass die Angst irgendwann weggeht. Also in mir ist das so ein Prozess. Und dass dann auch vielleicht ein anderes Gefühl auftaucht und irgendwann ist die Angst weg und vielleicht habe ich Glück und unten drunter kann ich praktisch dann entdecken, was eigentlich wirklich unten drunter ist. Und dass ich eigentlich diese Verbundenheit, so die Sehnsucht zu dieser Verbundenheit habe. Ne? So. Und der andere Weg ist, bei einem von meinen Social Healing Sachen, also ich mache zwei Dinge, beim einen geht es praktisch um Verbundenheit mit anderen Menschen zu spüren. Mhm. Erstmal dieses Gefühl, weil die Menschen sind so viel im Kopf, also diese Angst praktisch, die schnürt ja zu, die macht das Herz ja zu. Ja. Dann flüchten die meisten ja in den Kopf und dort wieder sagen, nee, lass mal den Kopf Kopf sein, wir gehen mal ins Herz und entdecken mal ein Gefühl, das hast du dein ganzes Leben, also vielleicht als Kind früher gehabt, aber als Erwachsener garantiert nicht mehr. Und dann diese Sehnsucht zu wecken nach dieser Art von Gefühlen, das ist eher mein Weg.
Ja.
Ja. Und also die Rückmeldungen, die ich da von den Events bekomme, sind schon sehr positiv, dass Leute sagen, wow, das ist cool und die wollen mehr davon und melden sich immer wieder an. Also ich habe dann immer die gleichen, die wieder kommen.
Cool. Du hast gerade von zwei Richtungen geschaut. Das eine im Social Healing war jetzt diese Verbundenheit. Und was ist das andere?
Das andere ist so eine kleine Visionsreise. Da geht es darum, sich gedanklich in diese Zeit zu versetzen, die du dir erträumst und dann einfach mal reinzuspüren, wie fühlt es sich denn für dich an und was siehst du dort und so weiter. Und spannenderweise ist es so, dass die Leute ähnliche Bilder haben dann, von dem, wie die Zukunft aussehen soll, unabhängig davon, was sie hier faktisch für eine Vorstellung haben. Also ob ich jetzt Corona auf der einen Seite stehe oder auf der anderen Seite, Am Schluss kommt trotzdem die gleichen Visionen raus, wie ich mir als Mensch, als Familie eigentlich denke, wie es aussehen könnte. Und das ist für mich der Weg, diese Verbundenheit zu spüren, dieses, ja, eigentlich sind wir auf dem gleichen Weg, aber die, wir sind gleich ein bisschen verirrt und verwirrt zurzeit, wissen es nicht, wie es geht. Und für mich ist auch gar nicht wichtig zu wissen, wie es geht, sondern es geht nur darum, praktisch zu sagen, hey, spür mal rein und das ist, was wir wollen. Und der Weg, ja, und dann das Vertrauen zu haben, der Weg wird sich schon zeigen, der wird sich schon entwickeln.
Ja, cool. Das heißt, über die Vision kommt man letztendlich zu dem gleichen Ziel, nämlich dem Gefühl der Verbundenheit.
Genau, zum Gefühl der Verbundenheit, zur Liebe. Da kommt auch ganz viel mit, wie Einheit mit der Natur, kommt bei ganz vielen Menschen sofort irgendwie vor. Es ist viel mehr Ruhe da. Es ist nicht dieses Gehetzte, kein Stress, keine Angst. Das ist so, das sind die Träume, die ganz tief in den Menschenseelen drin schlummern.
Ja. Teile uns doch mal gerne deine Vision. Also wenn jetzt bestenfalls genug die kritische Masse den Wandel hinkriegt und das große Gros der Menschen mitzieht und wir haben den Wandel geschafft, wie sähe denn dann in deiner Vision die Gesellschaft aus?
Eine schöne Frage. Also, ich könnte mal sagen, also was ich dann spüren würde auf jeden Fall in dieser Vision ist, dass ich das volle Vertrauen habe, dass alle Menschen in dieser Verbundenheit und Liebe unterwegs sind auf der Welt, dass ich keine Angst haben muss, dass vor anderen Menschen. Also es ist das komplette Vertrauen da. Ich weiß, der andere will prinzipiell mir was Gutes. Also das ist keine Welt, wo es dann praktisch alles in Watte gepackt wird und so weiter, sondern ich kann auf jeden Fall darauf vertrauen, praktisch die Menschen wollen praktisch Naturverbundenheit und Verbundenheit mit allen anderen Menschen auch. Also es fühlt sich schon mal erstmal verdammt gut an. Also diese soziale, diese psychische Sicherheit, die Eltern in den Familien aufspannen müssen, die ist auf die ganze, um die ganze Erde gespannt. So. Das Gleiche ist praktisch, dass ich sagen kann, okay, jeder Mensch kann seine Potenziale entwickeln und entfalten, ohne sich jetzt in irgendwelche Zwänge begeben zu müssen. Das heißt, ich kann einfach mal reinspüren und kann sagen, okay, was will denn durch mich leben? Und kann ich mich auf den Weg begeben, mich selbst zu entwickeln als Mensch? Ich kann Sinn suchen und kann ihn finden. Also die Spiritualität ist ja gerade in der Wirtschaft ein Tabuthema. Aber ich weiß, dass in der Gesellschaft hat es einen großen Stellenwert. Ich kann mich wirklich mit dem beschäftigen, was sind die großen Fragen des Lebens. Und diesen Raum wird mir gegeben, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? So. Ich sehe auch, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Also wir leben jetzt praktisch wir haben ja den Individualismus ja hochgehalten. Bis dahin gehen, dass wir in Häusern mit, das ist mal Hunderten von Menschen wohnen, aber keiner kennt den anderen wirklich. Und die Häuser sind auch nicht zwingend nicht besonders hübsch und wie auch immer, es ist eine ungesunde Lebensumgebung. Und in meiner Vision leben wir in gesunden Lebensumgebungen, die auch eine gute Energie ausstrahlen. Und wir sind in Gemeinschaften eingebunden mit anderen Menschen, mit denen wir regelmäßig uns treffen und gemeinsam Aktivitäten machen. Man muss nicht mal ewig weit fahren, zum Arbeitsplatz zu kommen. Ich meine, Menschen können arbeiten. Und Menschen wollen ja auch was tun für die Gemeinschaft, aber es muss nicht zwingend eine Erwerbsarbeit mehr sein, wo ich Geld kriege. Also Geld hat einen ganz anderen Stellenwert dann auch. Also ich könnte noch stundenlang weitermachen.
Ja, ich höre das schon. Das hört sich großartig an. Ich wäre dabei.
Ja, das gibt, kennst du Charles Eisenstein, den Philosophen?
Nee, den kenne ich nicht.
Also es ist manchmal eine kleine Buchempfehlung. Der amerikanische Philosoph, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, die schönere Welt, die unser Herzen kennt, ist möglich. Und das Buch praktisch, das resoniert bei mir unheimlich viel, weil ich denke, ja, diese Vision von der schöneren Welt tragen wirklich fast alle Menschen in ihren Herzen. Und das kannst du auch dann praktisch an das Herz kannst auch rankommen durch eine entsprechende Übung und durch das Zulassen auch, durch einen geschützten Raum, wo ich das sagen kann, okay, hier kann ich das mal wagen, mich etwas verletzlich zu zeigen und zu öffnen. Und dann kommen ähnliche Bilder raus. Also wir haben so eine Vision. Also bei manchen Menschen kommt vielleicht noch ein Bild raus von irgendwie, ich will die Welt beherrschen und ich will der reichste Mensch der Welt sein. Aber ich glaube, dann hat er sich noch nicht mit seinem Herz verbunden, denn im Herz wohnt diese Vorstellung, der reichste Mensch der Welt zu sein, nicht, ne?
Ja. Ja. So, wir kommen so langsam zum Ende. Ich finde es super spannend. Wir könnten weiter plaudern ohne Ende. Ich glaube, da ist eine Wellenlänge. Du schreibst aber jetzt auch immer die Herzverbundenheit als Grundlage. Wie, vielleicht als praktischen Tipp für die letzten 5 Minuten, wie kommen, wenn jemand, der jetzt hier zuhört und sagt, ja, das hört sich irgendwie alles ziemlich schlau an und so, aber ich bin da noch nicht, ich habe noch nicht die Herzverbundenheit. Wie komme ich denn in eine Herzverbundenheit?
Ich glaube mal, wenn man noch nicht dort ist, brauchst du einen präsenten Gegenüber. Also alleine ist es schwierig, durch ein Lesen von Buch, denke ich mal, schaffst du es nicht. Durch unangeleitete Meditation halte ich es auch für schwierig, sondern stattdessen glaube ich, du brauchst jemanden, der, vielleicht eine Gruppe, der du dich anschließt. Und es kann gewaltfreie Kommunikation sein. Das kann, ich habe keine Ahnung, was es da alles noch da draußen gibt. Also Themen, die sich mit der Persönlichkeit befassen. Und alle diese Themen gehen über das Herz. So, und dann suchst du dir halt eine Gruppe und schließt dich an und dann resoniert es mit dir und kommst ein bisschen näher zum Herz. Und dann schaust du mal, was passt für dich, welcher Weg ist für dich der, ein richtiger, guter Weg. Ne?
Was heißt denn, das resoniert mit dir, für alle, die das nicht verstehen?
Ja, das heißt, deine Intuition wird den Weg schon weisen. Ne? Also praktisch, das sind so Sachen wie, es kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, ja, pass mal auf, hier gibt es einen ganz coolen Kurs, probier das mal aus. Und du spürst praktisch, ah, verdammt nochmal, ja genau, auf das habe ich ja schon immer gewartet. Also so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass dann Sachen passieren. Türen gehen auf, wo ich vorher praktisch nur Wände gesehen habe, um dieses geflügelte Wort zu gebrauchen. Und dann gehst du halt durch eine Tür mal durch und probierst es einfach mal mutig aus und guckst mal irgendwie, ja, ist das mein Ding oder nicht? Und wenn nicht, dann gehst du zum Nächsten und irgendwann findest du tatsächlich deinen Weg. Also es geht wirklich darum, dass jeder auch seinen Weg finden muss. Es gibt nicht den perfekten Weg. Ne?
Ja, dem stimme ich völlig zu. Ich glaube, an erster Stelle steht ein Schritt und der Schritt ist für jeden gleich. Nämlich die Entscheidung. Also, wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte in die Herzverbundenheit und ich entscheide mich dazu, in die Herzverbundenheit zu kommen. Also nicht nur möchte als Konjunktiv, sondern ich entscheide mich, diese Herzverbindung wieder aufzunehmen zu mir selbst. Und dann glaube ich, dass genau das passiert, was du gerade sagst. Der eine schlägt ein Buch vor, der nächste schlägt einen Kurs vor und auf einmal kommen Menschen um die Ecke, wo du sagst, ach, das ist ja krass. Und wenn man dann die Bereitschaft hat, diesen Impulsen nachzugehen und zu sagen, okay, ich stelle mal den Kopf auf, der direkt wieder sagt, nee, kannst du nicht machen, ist blöd, lass mal besser. Ne? Unser Kopf erzählt uns dann ja immer irgendeinen Mist, warum das alles nicht geht. Wenn wir das schaffen, das wegzudrücken und diesen Impuls nachzugehen, dann wird sich das Stück für Stück zeigen. Und da hast du vollkommen recht, für jeden ist der Weg zu seinem Herzen ein anderer. Der eine findet es über Meditation, der nächste über Gespräche in der Gruppe, der nächste vielleicht als Impuls dort ein Buch oder einen Online-Kurs oder ein Coaching, whatever.
Also das sind wir wieder beim Thema, mal den Bogen wieder ziehen. Als Eltern haben wir die einmalige Chance, den Weg zu unserem Herz zu finden. Denn also da kommt so ein kleines Lebewesen auf die Welt. Und das wird uns immer wieder in Situationen bringen, wo wir uns dann schon mal hinterfragen können, irgendwie mache ich hier das Richtige, was läuft hier schief, was keine Ahnung was. Und in den Familien geht der Weg auch nur übers Herz. Ne? Da kann ich noch so viele Theorien lesen und Konstrukte und Hypothesen, aber ich brauche eigentlich nur den Kontakt mit meinem Herzen und dann bin ich die perfekte Mama oder perfektes blödes Wort. Da bin ich die Mama und der Papa, den mein Kind braucht. Ja. Da brauche ich keine großen Kurse und Trainings machen. Und da ist das so, du hast ja über meine Familienberatungstätigkeit. Es ist ja so, dass ich Familienberater und also Familiencoach besser gesagt, aber ich habe ja auch ein Netzwerk für Familienberatung gegründet, eben bei Family Lab, wo ich festgestellt habe, da hocken so viele tolle Familienberater und jeder ist ein Einzelkämpfer auf dem großen Markt. Und da haben wir uns ja zusammengetan und haben es mit onlinefamiliencoach.de haben wir so eine Gruppe gegründet, die jetzt Eltern sehr schnell hilft, eine Unterstützung zu kriegen, die eine Unterstützung ist in Richtung Achtsamkeit im Familienleben. Das ist ja das, was auch bei Yes for Jule ganz groß da hinten dran steht. Ne?
Ja. Cool. Wie läuft die Plattform? Ist das ein guter Zuspruch?
Also wir haben 0 Marketingbudget. Dementsprechend ist es, bin ich anderes gewohnt. Also wir haben es nicht jeden Tag hunderte von Anfragen, aber wir haben schon Anfragen. Und ich merke, dass es wächst, aber ich glaube, man braucht viel Geduld und Durchhaltekraft. Und die Eltern empfehlen uns dann wieder weiter. Das ist dann auch ganz toll. Und ich finde halt auch, also hinten dran war es ja auch dann die Begründung, ich bin ja dann von meiner ersten Ehe geschieden und damals habe ich ja durchgelitten, was es bedeutet, wenn ich eine Familienberatung suche. Also dann gehe ich ja als Eltern, wo ich mit sowas nie Kontakt hatte, ins Internet und tippe einen Familienberatung. Dann kriege ich 200 Webseiten. Ich kenne keinen einzigen von den Menschen dort. Jeder erzählt, mit welcher tollen Theorie und Ausbildung er dann arbeitet. Ich kenne keine einzige von diesen Theorien und Ausbildung. So war die Situation damals und habe gesagt, okay, keine Ahnung, ich gehe einfach von oben nach unten durch, ne, und rufe die an. Und die oben waren, sind natürlich diejenigen, die am meisten Werbebudget haben und die haben auch die vollsten Terminkalender. Die haben dann gesagt, ja, du kannst kommen in 3 Monaten. Ich sage, ja, 3 Monaten, keine Ahnung, was hat mich meine Frau erschossen? Aber jetzt brennt's, ne? Und dann gehst du halt zu Sachen wie es, lass es mal pro Familia und so weiter sein, aber auch dort sind die Terminkalender gut gefüllt gewesen, damals auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, das muss doch irgendwie anders sein. Wie hilft man Eltern schnell? Und da haben wir dann auch unsere Plattform gegründet und haben gesagt, wir sind ein Netzwerk von, also ein Online-Netzwerk, Online-Familienberatung. Die Familienberater, die sind über das ganze Bundesgebiet verteilt. Und wenn ein Eltern bei uns ein Formular ausfüllt und sagt, ich brauche eine Unterstützung, kriegen sie am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag schon einen Rückruf. So, dass es praktisch wirklich schnell geht. Und das können wir eben deshalb leisten, weil wir so eine große Gruppe sind, die über das ganze Bundesgebiet verstreut sind und alle aber von der Haltung mit Jesper Juhl hinten dran arbeiten. Und ich glaube, da können wir schon viel für die Familien tun, ergänzend zu dem, was man online, also was man direkt vor Ort machen kann. Ne?
Ja, großartig. Finde ich super, die Arbeit. All das verlinken wir natürlich hier unter dem Podcast, dass ihr das Nachlesen, draufklicken, zu der Seite kommt, wo es die Familienberatung gibt nach Jesper Juhl. Natürlich auch alles von Martin. Von daher, unsere Zeit ist nun zu Ende. Du darfst noch einen abschließenden Impuls, einen Gedanken teilen, sagst so, jetzt, liebe Eltern, das und das. Das heißt, die letzten 3 Minuten gehören dir.
Also ich sag mal so, liebe Eltern, macht euch das Leben nicht so schwer, seid nicht so selbstkritisch, sondern schaut gut auf euch, geht den Weg der Achtsamkeit und seid dankbar für eure Lehrmeister, die ihr in die Welt gesetzt habt, eure kleinen Coaches. Denn die Kinder, die helfen uns tatsächlich aufzuwachen. So. Und dann mit dem Blick, und seid euch bewusst, dass ihr tatsächlich die Generation der Zukunft entwickelt oder begleitet, besser gesagt. Ne? So. Und freut euch aufs Elternsein und genießt jede Minute. Gebt die Kinder nicht so schnell ab.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden und visionären Gedanken. Ich glaube, wir brauchen Visionen in diesen Tagen mehr denn je, um das Große und Ganze zum Positiven zu bewegen. Von daher vielen Dank. Mich hat es sehr inspiriert. Und wenn ihr mehr von Martin wissen wollt, dann guckt die Links an, klickt drauf, findet ihn auf Instagram.
Mich selber findet ihr nicht, man findet nur Online-Familiencoach.
Genau, Online-Familiencoach ist ja auch super. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs inspiriert werden. Und wenn euch das gefallen hat, teilt es, damit wir die kritische Masse sozusagen so schnell wie möglich erreichen und der Wandel sich in unserem Land und bestenfalls länderübergreifend vollzieht. In diesem Sinne, habt es fein.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.